Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zum Kantinengeplauder. Ja, es geht weiter und es ist kaum zu glauben, dass wir seit über 2 Jahren Kantinen plaudern, seit über 2,5 Jahren sogar podcasten. Und wie konnte uns das passieren, dass uns jemand dort durch die Lappen gegangen ist? Er sitzt mir gegenüber hier in der Kantine der Uckermärkischen Bühnenschwedt und lacht schon herzlich. Sie kennen ihn natürlich alle, denn wer kennt ihn nicht? Heute ist ein Schauspieler da, der in der 26. Spielzeit jetzt, glaube ich, ist, über 1900 Vorstellungen gespielt hat.
Bist du informiert?
Ich bin informiert. Ich habe ein bisschen recherchiert, natürlich. Okay. Und von dem man jetzt neuerdings sagt, so stand es in der Presse jetzt am Wochenende, dass es eine Schweter Schauspiellegende ist.
Oh mein Gott, bin ich jetzt tot?
Ja, also, wirklich. Ich bin voller Ehrfurcht. Ich mache einen Knicks vor meinem Lieblingskollegen, von meinem lieben Freund und vor dieser Schweter-Legende. Herzlich willkommen, Uwe Schmiedl ist da.
Hallo Fabi.
Hallo Uwe. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie konnte das passieren, dass wir also irgendwie uns in 2,5 Jahren nicht einmal zum Podcasten getroffen haben?
Ja, ich weiß nicht. Hast du irgendwie interessantere Kollegen gefunden oder so?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch...
Oder vielleicht ist auch das Thema, was uns heute zusammenführt,
das wir so
vielleicht noch nie hatten.
Ich dachte erst, als ich über die Frage nachgedacht habe, vielleicht hat eine Legende einfach auch unendlich viel zu tun und dass man da irgendwie so eine kleine Lücke in deinem Terminkalender findet. Bevor wir, du hast das Thema schon angesprochen, wir wollen ein bisschen heute über unsere kommende Produktion sprechen, Das Huhn auf dem Rücken, eine Komödie von Fred Abke, wo wir beide miteinander zu tun haben, werden glücklicherweise in einer etwas anderen Konstellation als sonst, nämlich diesmal als Regisseur und Schauspieler. Du spielst Ich darf
du sagst mir
die wie. Legende inszenieren. Dazu kommen wir später. Ich will erst mal wissen, wie fühlt man sich denn so als Legende?
Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, boah, bin ich jetzt tot oder was? Aber ja, es ist schon, ich meine, wenn man, kann man erzählen, was man will, wenn man ganz in sich reinhört, freut einen das schon, dass sowas gesagt wird.
Ja.
Ja. Aber ich fühle mich nicht so. Es ist jetzt nach wie vor aufgeregt, wenn eine Premiere ins Haus kommt oder bei Proben fängt man sowieso jedes Mal irgendwo von vorne an, wo du erstmal an dir zweifelst und denkst, ich kann überhaupt nichts. Und so 3 Wochen später merkst du dann, kann ja doch was. So, mehr oder weniger.
Weißt du eigentlich noch, welche deine erste Inszenierung war hier am Haus? Du bist in der 26. Spielzeit, glaube ich.
26? Nee. Ich habe 99 angefangen, dann ist es maximal die 25.
Ah, die 25.
Ja.
Gott, jetzt müsste ich natürlich...
Also als Legende hat man dann die 26. Aber ist jetzt die 25.
Kannst du dich an deine erste erinnern? Das war dann 99, hast du
das
gesagt.
Das war 99.
Bist du nach Schwedt gekommen.
Das Sommertheater, die, Musketiere, das erste Mal die Musketiere hier auf der Parkbühne. Und da habe ich quasi tatsächlich meine ersten Worte hier am Haus oben auf dem Dach des Theaters gesprochen.
Weil du die Bühne nicht gefunden hast.
Das wusste ich dann schon. Nee, damals hatte ich noch nicht diesen Ruf. Es gab ein Vorspiel und da war Buckingham oben auf dem Dach und hat runter auf die Franzosen geschimpft. Und da ist eine schöne Legende passiert. Göster Knote, der das damals inszeniert hat, der kannte mich auch noch nicht so, bloß vom Vorsprechen. Und sagte, geh mal hoch aufs Dach und nimm dir mal so eine Flüstertüte mit, so eine elektrische. Ne? Und da habe ich gedacht, kann ich das auch mal ohne probieren? Na ja, mach, aber wird nicht gehen. Und da habe ich dann ohne so runter, es war ja alles im Rufgestus, im Schimpfgestus. Und dann sagt er, ja, kannst du das Ding weglassen, dass du schaffst es so. Ja, das waren meine ersten Worte hier.
Wie alt warst du da?
Damals war ich 39, mein Gott.
39 und kamst aus, wir sagen, nein.
Nicht aus Eisenach, kam aus Eisleben.
Aus Eisleben, ja. Da warst du vorher am Haus und bist dann hier rübergegangen.
Ja.
Wirst du hier, also kannst du hier überhaupt noch unbeschwert durch die Straßen laufen in Schwedt oder wirst du eigentlich ständig angesprochen oder...
Angesprochen nicht, aber man merkt so, wenn man so Leute passiert, dass die dann irgendwie so gucken oder manche grüßen auch und das passiert schon.
Ja.
Aber es war viel mehr, als wir vor ein paar Jahren noch das Theatermagazin hier gedreht haben.
Ah, okay.
Das dann auf dem später Regionalsender, auf dem Angermünder Regionalsender. Und da haben mich viele angesprochen. Ich kenne sie vom Fernsehen. Mhm. Also nicht vom Theater, vom Fernsehen.
Ja. Vom Fernsehen, ja.
Das war dann irgendwie bekannter, aber jetzt natürlich nach 24 Jahren, ja, das kennen mich viele. Und es ist auch irgendwo, ist schön, es gibt so ein, weiß nicht, so ein Heimatgefühl. Oder,
ja, es gab mal die Geschichte, dass es so Orte gibt, wo man nicht unbedingt erkannt werden möchte oder nicht unbedingt jemanden treffen möchte. Also so Stichwort Sauna.
Hatte ich auch schon.
Ja, also so, wenn man dann sitzt, so, guten Tag, ich kenne Sie, waren aber ganz hervorragend gestern Abend. So, und wenn
aber das waren dann eher so Leute, die mich aus der Sauna kannten.
Ach so.
Da länger da war.
Und die kannten dich nicht aus dem Theater.
Das weiß ich nicht, aber...
Die dann so im Theater saßen, ach, die kennen wir doch aus der Sauna.
Ja, so war es,
genau. Okay. Huhn auf dem Rücken. Das Huhn auf dem Rücken, eine Komödie von Fred Apke, wird am 9. Dezember Premiere haben. Es gibt dort noch genau 2 Karten. Also man sollte sich auch ranhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein wunderbares Stück, gerade auch passend in die Vorweihnachtszeit und dann natürlich auch darüber hinaus. Jetzt ist es so, wir haben ja mit den Proben noch gar nicht angefangen und reden jetzt schon über etwas, was wir noch gar nicht, also noch nicht genau wissen, wo es hinläuft.
Was wir noch nicht angefasst haben, nur drüber.
So, es gibt
haben, dass man ein bisschen da gehen könnte.
Genau. So. Ja. Also natürlich ist so eine Inszenierung nicht einfach da und man sagt irgendwie, morgen fangen wir an. Also es gibt natürlich immer einen Vorlauf für euch da draußen, die ihr es vielleicht nicht wisst. Es gibt natürlich einen Vorlauf.
Für mich als Regisseur.
Es gibt eine lange Planung schon vorher, wann. Also man weiß in etwa auch schon ein Jahr vorher Bescheid, kriegt eine... ein Inszenierungsauftrag und da steht drin, so was sich das Haus wünscht, was man, ja, was sie am Ende eigentlich auf der Bühne sehen möchten und was wir realisieren sollen. Und da werden die Bücher ausgegeben, dann liest man die und dann entwickelt man schon Ideen für die Bühne und es gibt Bauproben.
Es gibt Bauproben. Da habe ich mich reingeschlichen, weil ich schon damals wusste, dass ich das spielen werde. Und ich weiß noch, auf der Bauprobe sind wir dann auch so ins Regen gekommen und haben dann, und plötzlich fingen wir an, auf der Bühne zu probieren. Da ist die Tür und dann guckst du so, wo die Kollegen dann sagten, hallo, das ist jetzt eine Bauprobe. Das ist Bauprobe, also wird geguckt, ob das Bühnenbild
genau
funktioniert.
Da wird noch nicht richtig alles aufgebaut, sondern da wird nach den Maßen geguckt und
Sichtachsen.
Sichtachsen und wo geht eine Tür auf und sowas alles. Und da sind die Werkstätten mit dabei und da sind die anderen Gewerke mit dabei, um zu gucken, wo können auch die Boxen stehen und sowas alles. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für alle Gewerke. Nur was sie dort nicht sehen wollen, sind szenische Proben.
Und genau das haben wir gemacht.
Aber wenn nur ganz kurz. So hochmotivierte Schauspieler dann da sind, sagen, ja, dann kommst du. Nein, das kannst du gleich so und so machen.
Wir wurden gebremst.
Du hast das Buch jetzt gelesen.
Ja.
Die haben wir ausgeteilt.
Ja.
Und hast durchgeblättert. Was ist denn dein erster Eindruck?
Also ich bin erstmal froh, dass ich nicht die Titelrolle spiele. Aber es ist natürlich schön, also so ein Zwei-Personen-Stück, also eigentlich 2-Personen-Stück, am Ende kommt noch eine Leiche dazu.
Ja.
Das zu spielen ist erstmal eine sehr intensive Arbeit und seit ich jetzt weiß, wer meine Spielpartnerin ist.
Paulina Wojtowicz.
Paulina, genau. Und mit Paulina kann ich wunderbar, ich glaube, jeder kann irgendwie mit Paulina, aber wir haben halt schon einiges zusammen gemacht, haben einen guten Draht und haben auch so, glaube ich, so das gleiche Gefühl für eine Komik. Und,
ja,
und Paulina ist, glaube ich, auch jemand, der in vielen Sachen schmerzfrei ist.
Mhm.
Der mit dir alles ausprobiert und
macht. Und so uneitel, das ist auch das Tolle.
Ja.
So einfach wahnsinnig uneitel.
Ja.
Das macht
das
Arbeit mit ihr auch unglaublich toll. Vielleicht sollten wir einfach darüber reden, worum geht's eigentlich im Huhn?
Ja, sag mal, worum geht's? Also
worum geht's?
Es ist ein Cellist.
Mhm. Kannst du eigentlich Cello spielen?
Ja.
Ja, das lernst du extra jetzt für die
Produktion. Ich übe jetzt jeden Tag, übe ich, wo finde ich Aufnahmen zum Cello, was ich dann dem Ton überreichen kann. Ja, und zum anderen geht es ja auch nicht darum,
nein,
ob der jetzt nun wirklich spielen kann oder nicht, sondern... das ist im Prinzip der Aufhänger von dem Stück. Ne? Er ist abends alleine zu Hause, hat auch keine Frau und
nicht mehr.
Am nächsten Tag nicht mehr.
Ja.
Ja. Und am nächsten Tag ist wohl ein großes Konzert und er bereitet sich nochmal vor und dann kommt die Nachbarin über seinen
über den Garten rein. Ja. Plötzlich. Rein. Und eigentlich ist es ja so, dass die ja nicht wirklich ein gutes Verhältnis haben. Also es ist ja manchmal nicht unüblich, dass die Nachbarin einfach rüberkommt und sagt, guten Tag, haben Sie
eigentlich
mal
irgendwie eine Tüte Mehl. Haben die sich sogar über den Zaun schon gestritten
und so. Genau, die haben kein gutes Verhältnis. Also scheinbar erstmal nicht. Und plötzlich mitten in der Nacht, dürfen wir auch nicht vergessen, der will sich gerade schlafen legen, weil er so aufgeregt ist.
Er ist im Schlafanzug.
Er ist im Schlafanzug und einfach so denkt, ach nee, ich gehe das morgen doch nochmal, für morgen nochmal alles durch.
Ja, so, ja, das ist so ein genauer Typ. Ne? Also der nochmal ganz genau jeden Ton nochmal überprüfen will.
Ja. Und dann plötzlich steht diese, ich würde mal jetzt so weit gehen, diese etwas ungeliebte Nachbarin plötzlich mitten bei ihm im Garten und hat eine sehr wichtige Information für ihn parat und die können wir natürlich auch verraten und sagt, guten Abend, ich will eigentlich nicht drüber reden, aber Entschuldigung, ich habe meinen Mann umgebracht.
Ja, toll.
Und da steht dieser Mann, dieser, ja, ich weiß auch gar nicht, das müssen wir natürlich auf der Probe finden, aber dieser Aufgeregte, dieser etwas Steife, dieser, und manchmal vom Leben überforderte Mensch.
Naja, der sich seinen kleinen Kosmos gebaut hat.
Genau.
Und da strömt jetzt plötzlich ein Satellit rein, der alle Ordnung durcheinander bringt.
Genau. Und dann geht es dann so weit, dass man sagen muss, okay, was mache ich? Rufen wir die Polizei? Sie rufen sie ja nicht. Der einfachste Weg wäre natürlich, gehen Sie nach Hause, ich rufe jetzt die Polizei. Gut, dann brauchen wir kein Stück schreiben. Wenn das das Ende wäre.
Das wäre dann recht kurz.
Das wäre recht kurz, und aber auch nicht so kurzweilig. Und dann gilt es darum, wie kann man das jetzt aussehen lassen, dass sie nicht die Mörderin ist, sondern dass sie im Affekt gehandelt hat. Und das versuchen sie dann irgendwie zusammen durch ganz perfide Pläne, durch absurde Pläne irgendwie in die Tat umzusetzen.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, dass diese Überforderung des Cellisten, Sebastian Bonsch heißt er, könntest du dir vorstellen, dass die Überforderung sich manchmal in Slapstick ausdrücken könnte?
Ich könnte mir das gut vorstellen, ja. Also gerade mit der Aussage, dass er ein sehr ordentlicher Mensch ist, also fast wie ein Blinder, alles an seinem Platz, damit er alles wieder findet, ganz. Und das kleinste Hindernis kann ihn da total aus der Bahn werfen. Mhm. Und einmal unsicher geworden, stolpert er vielleicht in das nächste rein.
Ja.
Und so hat er vielleicht sein ganzes Heim schon zerlegt, bevor die Dame überhaupt kommt.
Das ist ja auch ein Schlüssel für Komik, dass man diesen genauso geradlinig und so ernst anlegt, dass man fast schon Mitleid haben möchte, dass man so, ach nein, warum passiert ihm das so? Oder vor allem auch, komm mal aus dir raus, wo man so, das ist, glaube ich, auch noch wichtig, was das Stück betrifft. Was versucht er dadurch zu verstecken oder zu kaschieren? Also warum ist der so? Was hat das Leben aus ihm gemacht? Ja. So ein, ich sag mal, so einen ganz steifen, so ein, ich habe immer beim Lesen auch gedacht, so ein bisschen, wenn man in Richtung Loriot denkt. Also Loriot hat ja so auch dieses Spießbürgertum, auf die Spitze getrieben mit seinem, sie haben mir ins Essen gequatscht. Ja. Also solche, also wenn man auch diese Sprache so hat und wo man sagt, was hat diesen Mann so verbissen gemacht? Also dass der auch so unentspannt ist, wenn er eigentlich gar keine schöne Musik mehr ausüben kann, sondern einfach auch Musik nur noch als einzigen Krampf empfindet und das ihn unter Druck setzt. Dass er gar nicht Musik mit Gefühl macht, sondern dieses Gefühl ist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht, weil die Frau weggelaufen ist und die Kinder sind auch weg. Wo ist das passiert? An welcher Stelle? Und dass man diese Gradlinigkeit, je mehr sie sich kennenlernen und je mehr sie eigentlich begreifen in dieser Notlage, wo sie sind, wo die Nerven blank liegen, dass dieser eigentliche Mann, der dahinter steckt, aus ihm rausplatzt und er endlich da ist und sagt, das ist auch mein Leben und ich...
Den er lange nicht mehr hat oder der nicht mehr gebraucht wurde, weil er hat sich seine Musik und sein Zuhause hat sich alles so zurecht gebaut, wie es für ihn passt und da brauchte er nicht, da war keine Emotion mehr gefragt, so.
Ja.
Weißt du, und jetzt Ja, und jetzt passiert ihm was Unerwartetes und dann muss er plötzlich reagieren.
Ja. Und umso exzessiver ist es ja dann auch noch am Ende ein bisschen Alkohol im Spiel. Er ist also ganz strenger Antialkoholiker, aber es wird am Ende doch irgendwie, wie auch immer, dazu kommen, dass sie sich doch so das eine oder andere Gläschen gönnen und das dann in Kombination, ich sag mal irgendwie eine Lebenslüge will ich es nicht nennen, aber verpasste Chancen im Leben, irgendwas versteckt zu haben, dann diese Notsituation, dann noch Alkohol drauf und dann rauskommt. Platzen bei dem die... Da platzt irgendwas aus ihm raus und das wird einfach urkomisch, wenn wir dieses plötzlich den loslassen, der in ihm drin ist.
Durch den Alkohol.
Und wo man denkt, wer ist denn das jetzt? So, wen hat er die ganze Zeit versteckt? Also ich glaube, dass das, auch so ein Weg ist, dass er sein eigenes Spießbürgertum irgendwie demontiert oder es wird demontiert durch diesen...
Also es drückt von außen.
Ja, plötzlich wird der Notenständer zerschmettert. Da wird so, ich will eigentlich leben, was habe ich immer gemacht? Ich habe immer nur für andere gearbeitet. So in die Richtung könnte ich mir das vorstellen.
Okay.
Und dann habe ich lange nachgedacht, warum heißt das Stück eigentlich das Huhn auf dem Rücken? So, es wird ja...
Es wird einmal genannt.
Es wird
einmal der Titel genannt.
Genau. Also in Bezug auf die Nachbarin, die kommt und Taktik totes Huhn anwendet. Es geht ja darum. Das ist diese Geschichte, dass sie in keiner glücklichen Ehe lebt, eher im Gegenteil, und von ihrem Mann wirklich die Nase voll hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann sagt der andere, nein, sie machen halt Taktik totes Huhn. Und ein Huhn legt sich, um sich zu schützen, wohl auf den Rücken. Und stellt sich tot, damit es überlebt.
Ja.
Das wiederum, finde ich, passt auch total auf den Cellisten. Wenn man das so betrachtet, weißt du, wenn man sagt, der stellt sich doch eigentlich tot, der hat doch gar kein Leben mehr. Eigentlich macht er nur, weil er nicht mehr anecken will und weil er nur noch in seinem Leben funktionieren will. Aber mit Leben hat es ja nichts mehr zu tun.
Der liegt eigentlich auch auf dem Rücken.
Insofern passt das eigentlich sogar auf beide. Weißt du?
Ja, stimmt. Okay.
Also das ist ganz lustig, ihr da draußen, jetzt werdet ihr schon, jetzt hört ihr eigentlich schon zu, was wir sonst auch in den Konzeptionsproben besprechen. Das sind so erste Herangehensweisen, die man so
hat. Aber wie das mit dem Stück weitergeht, werden wir noch nicht verraten.
Das werden wir nicht verraten.
Da sind schon einige Wendungen drin, die man so gar nicht vermutet.
Aber ich denke, wir haben ein paar wichtige Punkte genannt. Also es wird, glaube ich, durch Slapstick unglaublich komisch, durch die Dialoge, weil Fred Apke, den wir hier auch alle kennen, hat hier selber schon ein paar Inszenierungen gemacht. Wir haben unter Fred Apke auch schon gearbeitet.
Ja, Känguru-Chroniken.
Genau. Und er hat das Klassenzimmerstück geschrieben für den Michael Kuczynski, kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns, und hat das auch inszeniert. Also er ist kein Unbekannter hier in Schwedt und er schreibt natürlich messerscharfe Dialoge.
Ja.
Das kommt noch dazu, Wortwitz, Slapstick und am Ende, glaube ich, der nackte Wahnsinn. Also nicht das Stück, sondern am Ende, so, wo man so irgendwie, wo alles gar nicht mehr verhältnismäßig ist, sondern die Leute einfach ausrasten und sagen, hier bin ich. Und dass man da durchaus, dass das viele Farben der Komik bedient. Also so, das, und dazu gibt es auch noch Essen.
Und es gibt Essen, genau.
Und es gibt Essen. Genau. Es ist im kleinen Saal, es gibt Essen. Also perfekt. Es wird ein nicht allzu schwerer Abend. Also ich weiß nicht, ob das Essen schwer ist. Dann
es am geht Ende schon schwer. Gegen leicht, glaube ich.
Oder? Es geht schon gegen leicht. Also eigentlich würde ich
bin sehr, sehr gespannt drauf.
Würde ich schön finden, wenn der Vorhang aufgeht und man sieht dich und man weiß.
Und weiß ja, jetzt wird es lustig.
Man weiß.
Nein, es ist ja, ja. Ja, ich muss sagen, ich spiele auch also wirklich lieber Komödien, also komische Sachen. Ich war auch in meinen 40 Jahren jetzt am Theater, ich war nie der jugendliche Held, der Liebhaber. Und ich werde auch nie ein Lear oder so sein. Mich hat immer mehr so die schrägen Typen interessiert. So die irgendwo, die irgendwelche Schrammen bis Beulen oder sonst was haben von dem. Es ist ein bisschen, jetzt mittlerweile so, weiß ich nicht, wenn die Leute mich auf der Bühne sehen, dass sie dann sagen, oh, jetzt wird's komisch. Das wäre ganz schön, wenn das ab und zu mal was anderes käme. Und das wird, glaube ich, auch, wenn ich mir den Spielplan angucke. Aber nichtsdestotrotz, das ist was mir ungeheuer Spaß macht.
Ja, aber das ist ja auch dein Facettenreichtum, den du hast, weil, also wenn man jetzt an Wojciech zum Beispiel erinnert, wo du den Arzt spielst, so, wo alle die
der vielleicht denken...
Der war gar nicht so komisch, wo man so denkt, ach,
erst... Da warst du doch drin, ne?
Ich war
drin. Du hast gesagt, wieso, der ist doch gar nicht komisch.
Der ist so, also da kommt natürlich jemand auf die Bühne und man denkt, ach, der hat ja einen Anzug an, der scheint irgendwie auch wieder eine kleine Macke zu haben. So, dann denke ich, eieiei. Und dann war der so überhaupt gar nicht komisch. Und das ist aber, das ist doch auch das, was den Beruf so ausmacht, dass man...
Ja, und das ist doch schön. Das ist das Schöne am Theater, dass man so... verschiedene Sachen spielen kann. Das weißt du ja viel besser.
Bist du eigentlich privat auch so ein schräger Typ? Also ich erinnere mich so an so Sachen. So, ich habe dich mal hier im Haus gesehen. Da bist du hier völlig wahnsinnig rumgelaufen. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Das war ein Drama. Es wurde geklaut. Und dann ist dir irgendwann eingefallen, ich bin ja zu Fuß. Oder bist du privat eher sortiert, aufgeräumt und immer perfekt durchgeplant, auch was die Einteilung eines Tages betrifft?
Komischerweise schon für meine Begriffe. Mhm. Wobei meine Freundin wieder sagt, du bist nicht so strukturiert. Aber ich glaube schon, also für meinen Tag. Mir hat mein erster Sprecherzieher an der Schauspielschule mal gesagt, so als Lebensweisheit, das war ein älterer Herr, hat er gesagt, einen richtigen Schauspieler erkennt man nicht auf der Straße. Mhm. Und das fand ich gut. Mhm. Und er hat auch gesagt, sieh zu, dass du keine Provinzgröße wirst. Hat jetzt nicht geklappt. Aber ja, nee, ansonsten, ich muss sagen, ich bin nicht so der gesellige Typ, also nicht der Partytyp. Mhm. Aber so unter vier Augen oder unter sechs Augen kann ich mich gut unterhalten und
das kann auch mal sehr lustig werden.
Kann ich auch locker werden, aber so in so einem großen Partykreis kann ich mich nicht so eingeben. Einbringen, da bin ich nicht so offen, nicht so spontan, irgendwas und das zu machen.
Was ist denn dein Ausgleich zum Theater? Machst du irgendwas, was gar nichts mit Theater zu tun hat?
Ich gehe abends ins Bett und stehe morgens wieder auf.
Nein. Das ist ja nicht immer so.
Nein, das erzählt sie jetzt nicht. Als Ausgleich habe ich Theater. Also bin ja beim Stolperdraht seit 20 Jahren und so quasi als Regisseur des Kinder- und Jugendtheater entsteht. Und ja, da ist der Ausgleich halt, dass ich versuche, jungen Leuten mein Handwerk zu erklären. Mhm. Mhm. Und zwar nicht, indem ich es ihnen vormache, sondern indem ich es nur erkläre und sie selber dahinter kommen, wie man das dann spielen könnte.
So. Ja.
Das ist so ein bisschen Ausgleich, ja. Ansonsten...
Also sowas weiß ich, Fahrrad fahren.
Laufen mache ich öfter so über eine große Deichrunde so.
Ja, dass man den Kopf irgendwie freikriegt, irgendwie so. Es ist ja manchmal verbringt man ja ganz viel Zeit hier in dem Haus.
Das hat mich letztens schon mal jemand gefragt und da habe ich gesagt, eigentlich ist mein Ausgleich irgendwo alleine sein für mich. Mhm. Ohne kommunizieren zu müssen, ohne mit irgendjemandem was zu erklären oder zu machen, sondern nur mal für mich sein, so komplett zurückgezogen. Über irgendwas nachdenken, so mal alle Reize von außen auszuschalten.
Und du brauchst ja tatsächlich auch nicht viel, hast du mal erzählt, weil du bist ein leidenschaftlicher Camper.
Ja. Ne,
wo du mir auch gesagt hast, was ist das Geile daran? Naja, man lernt erstmal kennen, wie wenig man eigentlich braucht.
Das ist das Geile wirklich. Wir fahren jeden Sommer campen. Jetzt in diesem Jahr mussten wir es abbrechen, weil das irgendwie Unwetter in Kroatien überall war. Muss nur noch 14 Tage abbrechen, aber ansonsten machen wir 4 Wochen Camping und wollen auch, wenn ich dann in der Rente bin, ein Wohnmobil kaufen und dann rausfahren. Weil es wirklich, du merkst erstmal, wie wenig du brauchst. Mhm. Mhm. Ja, und das ist, und auch, was man da sich kocht oder so, wir haben da so Tütensuppen, was wir uns vor dem Zelt kochen und das ist ganz lecker und wir haben das dann mal nach dem Urlaub hatten wir noch eine Tüte übrig und haben die zu Hause in der Küche gekocht und das war nicht geschmeckt.
Ja, ja, ja.
Weil das ist dieses Draußensein und das sporadische gekocht und dann aus dem Topf gleich essen und da schmeckt alles und ja, man braucht nur sich selber, also den Partner, ja?
Ja.
Weil das ist zum Beispiel, also so ein Camping alleine könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Oder irgendwo, alleine irgendwo hinfahren. Mhm. Weil ich glaube, man will das, was man erlebt, irgendwie mit jemandem teilen.
Ja, ist richtig. Obwohl du das, was du vorher gesagt hast, ich fahre ja ganz gerne mal alleine weg. Also ich fliege auch alleine weg. Und das, was du vorher gesagt hast, mit dem Dasein, den Kopf freikriegen, ja. Also das beschrieben hast, ich laufe dann einfach und möchte dann einfach diese Eindrücke irgendwie auf mich einprasseln lassen. Das mache ich ganz gerne alleine, bis man zu dem Punkt kommt, oh, jetzt möchte ich gerne wieder Gesellschaft haben.
Ja, ja,
also einfach, weil wir arbeiten ja nun beide in einem...
den ganzen Tag, aber es ist schön.
Wir arbeiten in einem Beruf, wo wir ja auch wirklich tagtäglich also so viel Kommunikation haben und auch so viel Kompromisse machen und so viel, ja, so vielen Eindrücken ausgesetzt sind, nicht nur im Betrieb selber, sondern auch in der Rollenarbeit und sowas alles, was das mit einem macht. Dass das unendlich schön ist, das mal loszulassen, keine Kompromisse zu machen, sondern in den Tag reinzuleben, zu sagen, ich bin heute so und jetzt mache ich das.
Ach, jetzt habe ich Hunger. Sich reinhorchen, was brauche ich,
genau,
was möchte ich jetzt und das mache ich.
Genau, und das kann dahin gehen, ich kann stundenlang da sitzen und aufs Meer gucken, das kriege ich einfach hin.
Ist auch sehr schön.
So, und einfach so, weil man mich immer fragt, na, was machst du denn da?
Nichts. Man kann auch mal nichts machen.
Also ich mache dann einfach wirklich nichts. Ich will hier einfach nur sitzen.
Was machst du? Das ist schon wieder Loriot.
Das ist schon wieder Loriot.
Ich mache nichts.
So. Und natürlich ist es dann schön, auch klar, wenn die Partnerinnen und Partner mitkommen, dass man das dann auch zusammen erlebt und teilt. Das ist immer ganz schön. Ich mache immer gerne eine Woche alleine irgendwie und dann kommt jemand mit dazu. Das finde ich total toll. So, dass man dann die zweite Woche irgendwie zusammen hat oder was weiß ich, die zweite und dritte Woche oder so. Aber ich finde das sehr, sehr schön, auch mal so für mich zu sein. Und ich habe immer einen Zettel und Stift, habe ich auch immer mit dabei. Meistens bleibt es leer. Aber so, wenn du jetzt irgendwie so denkst, so, du bist so auf,
beobachtest irgendeine Idee, Situation, irgendwie, dass du das irgendwie festhalten kannst.
Ja. Doch, irgendwie aufschreibe. Ja. Und manchmal nehme ich es mit, es setzt mich dann in den ersten Tagen unter Druck, so, du hast ja noch gar nichts aufgeschrieben, wo ich so dachte, eigentlich ist es gut, wenn das Blatt leer bleibt. Weil das soll ja alles ein bisschen leer spülen, bevor wir wieder, daraus könnte man noch ein Stück machen.
Oder ja, so.
Ja, die Geschichte, die möchtest du mir nicht erzählen, weil das ist nicht immer so, dass du, also habe ich gehört, also normalerweise steht man ja früh auf, man hat Frühstück, man geht zur Probe, dann ist Mittag.
Okay, einmal erzähle ich es dir noch,
das bleibt unter uns. Hört doch keiner zu.
Okay, ja, es ist peinlich, aber es war so, es stimmt jedes Wort. Ich hatte irgendwie Vormittagsprobe und war so erschöpft danach, dass ich dachte, machst du mal einen Mittagsschlaf. Ich hatte auch abends keine Probe mehr, also nach hinten Platz, habe mir keinen Wecker gestellt und habe mich irgendwie hingelegt um 4 oder so. Und bin 8:30 wach geworden. Man muss dazu sagen, ich stehe sonst immer um 8 auf, wenn ich um 10 Probe habe, sondern werde um 8:30 wach, kriege einen kleinen Schreck. Gott sei Dank bist du wach geworden, hast dir keinen Wecker gestellt. Stehe abends 8:30 auf, gehe duschen, mache mir Frühstück. Meine Küche hat ein Fenster, frühstücke, gucke aus dem Fenster, frühstücke, esse das nächste, gucke wieder aus dem Fenster und denke, warum wird denn das hier immer dunkler? Es war unterdessen um 9. Ich gucke raus, es wird dunkler. Es war 9:30, wo ich losgehen wollte. Noch dunkler. Dann habe ich Radio angemacht und habe erfahren, dass es um 9 abends ist.
Aber es
dass ich abends gefrühstückt habe.
Ja, aber es ist eigentlich ganz schön, so auch mal
und abends
so wirklich so richtig schön so Kaffee zu machen. Ach so, und da fällt mir ein, weil du gerade von deiner Wohnung gesprochen hast, du bist ja auch eigentlich ein Erfindergeist. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, dass die Idee jetzt jemand klaut und in irgendeinem Format anbietet und sagt, ich möchte dafür ein Patent haben.
Sprichst du jetzt von meinem vollautomatischen Wäschespender?
Waschmittelspender. Das ist schon toll, den hast du selbst entwickelt, ne?
Den habe ich selbst gekauft im Secondhand. Das ist eigentlich ein Müsli-Spender, also so ein Trichter, unten ist ein Rad, kann man drehen und dann kommt so eine Menge Müsli raus. Und dann habe ich das stehen sehen und habe gedacht, eigentlich sieht der besser aus als deine Pappschachtel mit der Waschmittel.
Genau, Müsli ist der nicht, da kann man auch so.
So. Und seitdem habe ich immer einen gut gefüllten Waschmittelspender.
Perfekt.
Aber es ist doch wirklich, also entweder macht man es mit dem Löffel so,
ja.
Und das ist so, machst ein bisschen,
Naja, man muss ja erfinderisch sein. Camping
ein bisschen
macht ja auch
Luxus braucht man.
Ja, Camping macht ja auch erfinderisch. Also oh ja. So, da hast du ja auch nicht immer mit dabei. Man muss ja irgendwie gucken, wie kriege ich das jetzt eigentlich alles hin. Ja. Also, Uwe, ich freue mich unendlich doll, dass wir in diese Produktion starten, das Huhn auf dem Rücken. Wie gesagt, die Premiere ist am 9. Dezember und dann gibt es Spieltermine, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, das merkt sich jetzt sowieso keiner, am besten
auf einfach... Auf jeden Fall auch über die Weihnachtszeit.
Über die Weihnachtszeit.
Am 23. und irgendwann zwischen den Feiertagen auch nochmal.
Genau, und nicht, dass wir jetzt hier irgendwas Falsches sagen, www.theater-schwedt.de, das ist die beste Adresse, oder kommt einfach bei uns vorbei und fragt an der Kasse nach, die freundlichen Mitarbeiterinnen, die haben auch immer einen perfekten Rat parat. Und dann kauft euch dafür eine Karte und verbringt einen wunderschönen Abend hier bei uns im Theater mit einem sehr, sehr lustigen Stück und gespannt. Mit sehr, sehr, sehr gutem Essen. Ich mache mir kaum Sorgen bei diesen wunderbaren Kollegen. Uwe Schmiedl spielt, Paulina Wojtowicz spielt und Jörg Zuch ist dabei als Leiche. Da freut er sich schon aufs Textlernen. Okay, ich freue mich, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, ein bisschen miteinander zu plaudern.
Ja, ich auch.
Unser erstes Konzeptionsgespräch hatten,
in
welche Richtung das gehen kann. Und ansonsten werden wir uns wieder hören, wenn du beim nächsten Mal wieder zu Gast bist beim Kantinengeplauder.
In 24 Jahren.
Okay, ja, freue mich auch. Danke,
genau,
danke, dass du mich eingeladen hast und ja.
Eine Legende.
Seien wir gespannt auf die Legende, auf die Schweter Legende, die spielt mit der Schweter Diva, ne?
Das ist genau, Paulina Wojtowicz ist die, jetzt wurde
von der Presse als
Schweter Diva gekürt nach ihrem sensationellen Auftritt in Marilyn.
Ja.
Genau, also die Legende und die Diva, das können lustige Proben werden.
Wenn die zusammenkrachen.
Wenn die zusammenkrachen. Ich freue mich sehr auf euch. Ich bin tatsächlich so, ich habe mir schon auch mit der Ausstattung, mit der Bühnentechnik schon einige schöne Sachen überlegt. Die werdet ihr allerdings erst alle sehen, wenn ihr kommt und euch das Huhn auf dem Rücken anguckt. Ich danke dir für dieses sehr lustige Gespräch
hier in der Kantine.
Ihr da draußen, das war's vom Kantinengeplauder. Ihr findet diesen Podcast auch auf unserer Website www.theater-schwedt.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten einfach den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr gar nichts. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Euch viel Spaß mit dieser hier. Das war's von uns und tschüss. Ja, ist keine Kamera.
Ist keine Kamera?
Nein.
Na, dann ist ja gut. Dann kann man ja. Dann, ich wollte überlegt, ob ich nochmal zum Friseur gehe oder mir was Hübsches anziehe oder mir den Bauch einziehe.
Ist ja alles gut. Hast du so bestimmte Einsprechübungen, die du immer machst?
Nö. Ich rauche eine und dann läuft es meistens.
Und dann hustet man einmal richtig und dann sagt man
eingesungen. Dann hustet man sich richtig frei und dann ist man eigentlich eingesprochen.
Eingesprochen oder eingesungen, je nachdem, ob man jetzt Musical spielt oder ob man.
In Eisleben, wo das Musiktheater noch da war, da war eine ältere Sängerin und die hat sich vor jeder Vorstellung eine Zigarre angesteckt. Mhm. So, jetzt bin ich eingesprochen und jetzt geht sie wieder eingesungen unter der Kantine.
Genau, du musst tatsächlich, wenn du jetzt den machst, dann bist du ein bisschen leise. Also so okay. eine Gesprächshaltung nach vorne ist schon gut. Ne?
Okay.
Ja, also so, wenn du jetzt ganz laute Passagen vorhast, also wenn du deine...
Ja,
so. Du siehst oben, wenn die rote Lampe flackert.
Die ist gerade... Ach, wenn die flackert,
dann...
Flacker.
Ja, wenn sie flackert, dann koppelt das irgendwie.
Okay.
Also ich bin ja kein Toni.
Na doch, du bist ein Koppler bist du schon.
Also mit meinem Mobilen.
Aus, ja. Ja.
So, jetzt wird's ernst.
Hast du schon angefangen?
Na ja, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Outtake-Material.
Ich habe mir den guten Kaffee von der Kantine geholt. Der macht keine Flecken.